What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Tag 6 von den Cannes Filmfestspielen 2024. Ich bin immer noch Patrick und neben mir ist die traute, gewohnte Runde einmal Jakob.
Hallo, willkommen.
Und Lida ist auch wieder da.
Hi, hi.
Und ja, wie gesagt, Tag 6. Wir haben also schon einiges hinter uns. Sorry. Wir haben also schon einiges hinter uns, haben aber auch noch einiges vor uns, das muss man dazu sagen. Aber wenn ich in mich hinein schaue, gerade als kleine Seelenspiegelung, dann kann ich euch sagen, ich bin so ein bisschen gerädert. Auch was Lida schon vor ein paar Tagen gesagt hat, das trifft jetzt definitiv auch auf mich zu. Das liegt vor allem daran, wenn die Filme immer gut sind, dann hält mich das eigentlich bei Laune und dann ist meine Laune auch gut, wenn ich einfach nur 3-4 Stunden schlafe in der Nacht. Aber wenn sich das dann nicht auszahlt und ich dann nicht die großen Leckerbissen hier präsentiert bekomme, dann gibt es ein Problem. Dann habe ich Beef mit Cannes und so geht es mir ein bisschen in diesem Jahr. Also bisher scheint mir das der schwächste Jahrgang zu sein, an dem ich bisher teilgenommen habe. Aber Tag 6. Ne? Wir sehen, was da noch kommt. Jakob, wie geht's denn dir?
Ja, ich bin dezent genervt, weil ich fühle mich heute eigentlich relativ fit, aber ich bin dezent genervt, weil dieses Jahr gibt es irgendein Problem mit den Bussen in Cannes. Und ich habe gerade vorhin versucht, vom Cinerion zurückzukommen und mein Bus kam als nicht. Und irgendwann war ich so genervt, dass ich mir einfach ein Uber bestellt habe. Das mache ich jetzt. Ich glaube, es gibt so einmal im Festival, wo man sowas machen kann. So was gibt so und deswegen denke ich mir, ja, warum ist das dieses Jahr so? Das hat doch letztes Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Ist irgendwas passiert? Oder weil es ist ja nicht so, dass hier im Palais ist es ja klar, dass es ab und zu Stau gibt und alles. Aber selbst so weit ab vom Festival scheint so eine Art Blockade zu sein. Das ist eher kontraproduktiv. Aber das Ding ist, ich glaube, jetzt regen sich die Leute, die das hören, noch mehr auf, weil man soll sich ja nicht beschweren. Man ist ja in Cannes und man kann die ganzen tollen Filme sehen. Wobei du das toll wahrscheinlich jetzt in Frage stellen würdest.
Ja, und ich will nur noch mal kurz skizzieren. Wir haben das wahrscheinlich schon gemacht, aber ich bin gerade nicht mehr sicher. Dieses Cineum, das du ansprichst, das ist so ein Kino, das ein bisschen abseits hier liegt. Das heißt, man muss da immer mit dem Bus hinfahren. Und wenn die Busse da nicht kommen, dann hat man ein Problem, weil das ist zu weit entfernt, als dass man mal eben hinlaufen könnte und so weiter. Aber ja, fernab dieser Beschwerden hier. Wie geht's denn dir, Lida, heute?
Ja, ich bin heute auch völlig am Ende. Gestern habe ich 5 Filme geguckt und die Jungs schaffen immer so, wenn ich das so abschätze, so um die 5 bis 7 am Tag.
Ich hatte, glaube ich, noch nie einen 7-Tag.
Ich auch nicht. Ich habe dieses Jahr 4 maximal geschaut.
Okay, gut, dann bin ich ja doch nicht so. Ich dachte immer, ihr habt 1-2 Filme mehr als ich, aber für mich sind normalerweise 3 Filme viel. 4 ist das Maximum. Gestern habe ich ausnahmsweise 5 gemacht und ich war völlig hinüber. Ich spüre das auch jetzt noch und wollte heute auch eigentlich nur 3 gucken, dann waren es doch wieder 4 und so geht es ja oft. Man will da mal runterschalten, aber es klappt nie, weil man doch immer noch irgendwas Gutes sieht und es jetzt langsam auch ein bisschen einfacher Tickets gibt und ich bin völlig im Arsch. Ich bin gerädert, ich bin müde und auch nicht begeistert von den Filmen.
Ja, man ist konstant in so einer Zwickmühle, ne? Man will dann die Filme irgendwie doch nicht verpassen. Man denkt, ach, die werden einem noch hier auf dem Silbertablett präsentiert, dann muss man die auch mitnehmen irgendwie. Und sich davon irgendwie frei zu machen, ist gar nicht so einfach. Also das ist mir nach all den Jahren auch noch nicht gelungen. Ist es ein Gefühl, das dir auch vertraut ist, Jakob?
Ja, also meine Erfahrung von heute hat mich gelehrt, dass ich vielleicht Filme, die jetzt nur im Cineum verfügbar sind, vielleicht erstmal nach hinten anstellen lasse. Aber ich bin immer noch zu gehypt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, was diese zweite Hälfte angeht. Ob das sich bewahrheiten wird, wird sich dann noch zeigen. Irgendwas ist halt faul dieses Jahr. Irgendwas, weil letztes Jahr waren wir jetzt ab diesem Zeitpunkt, hatten wir schon Filme wie About Dry Grasses oder The Zone of Interest gesehen.
May-December war, glaube ich,
auch May-December und auch jetzt solche eher größeren Filme wie Killers of the Flower Moon, der ja auch definitiv für mich persönlich jetzt kein Highlight war, aber ein Film, der für Diskussionsstoff gesorgt hat. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, die Filme werden so ein bisschen durchgereicht einfach. Ich höre auch keine, ich verfolge zum Beispiel das Awards-Rennen immer sehr gern, so wie andere Leute das Fußball oder sowas verfolgen. Und bei solchen Festivals kommen halt die ersten Filme, wo man so sagt, könnten die in den Award-Seasons eine Rolle spielen. Und da habe ich dieses Jahr noch bis jetzt noch keinen einzigen. Letztes Jahr waren halt Flower Moon, Zone of Interest und May December Filme, wo man gesagt hat, ja, die werden was reißen.
Wobei man dazu natürlich sagen muss, es gab den Streik, ne, in Hollywood. Das heißt, die Filme, die du gerade ansprichst, die würden mehr oder weniger auch in dieses Segment fallen. Also Hollywood-Schauspieler, die Teil der Gewerkschaft sind oder RegisseurInnen und so weiter. Deshalb, da ist ja gerade so ein bisschen so eine Pause gewesen. Und die wird sich wahrscheinlich erst, und davon wird man sich wahrscheinlich erst im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr sogar wieder richtig erholt haben.
Ja, das stimmt. Also mal schauen, wie lange diese merkwürdige Pause dann noch anhalten wird. Es muss auch sagen, um mal auf das Kino ja insgesamt zu blicken, es gibt wenig dieses Jahr, auf das man sich jetzt noch freut oder wenig, wo man sagt, das hat man jetzt unbedingt in der Pipeline gehabt. Oder in der Pipeline im Sinne von Filme, die man unbedingt jetzt dieses Jahr sehen möchte. Hier laufen jetzt noch Filme, auf die ich mich noch freue. Und ich glaube auch, es war jetzt noch kein Film in der ersten Hälfte, außer vielleicht Megalopolis, wo ich gesagt habe, die will ich unbedingt sehen.
Ja, und was du sagst so zum Kinojahr generell, also ja, wenn ich das mit 2023 vergleiche, da hatte ich auch schon auf der Berlinale ein paar richtig starke Filme, die es sogar später dann zu meinen Lieblingsfilmen des Jahres geschafft haben. Und dann natürlich auch in Cannes, das war ein relativ guter Jahrgang, würde ich sagen, im letzten Jahr. Aber ja, bisher sehe ich da ganz, ganz wenig dieses Jahr, was und an was ich mich am Ende noch erinnern werde. Aber ja, wir wollen nicht zu sehr hier schon wie sagt man, ins Horn blasen? Ist das gerade die richtige Metapher? Ich weiß es nicht. Wie irgendwas, die Flinte ins Korn werfen.
Das Handtuch werfen.
Ja, das Handtuch.
Wir ziehen auf jeden Fall alle am gleichen Boot.
Genau. Aber nicht nur Award Season, Jakob, vielleicht können wir mal hier Cannes intern so ein bisschen zum Horse Race kommen. Ich habe mir vorhin mal die Screen angeschaut. Da gibt es ja immer dieses Critics Grid und da liegt aktuell der Zsiazhenko-Film an erster Position, Caught by the Tides. Der hat einen Score von 2,6. Und daran kann man ja auch schon sehen, ne? Wenn ein Film mit 2,6 an Position 1 liegt, das, ich weiß nicht, wann es zuletzt vorgekommen ist hierhin kann, dass ein so niedriger Score an Position 1 ist. Dann der wirklich sehr das Publikum teilende Jacques Audiard ist an Platz 2 mit 2,5, sein Film Emilia Perez, das Musical, und an Position 3 ist Yorgos Lanthimos, Keins um Kindness. Also ich glaube, das ist auch ein Regisseur, da können sich am Ende schon noch viele drauf einigen, bei dem neuen jetzt vielleicht weniger als noch bei Poor Things. Aber ja, Lida, ich habe gedacht, wir machen heute so eine Episode, wo wir vielleicht mal ein bisschen Freestyle-mäßig über Filme reden können, die andernfalls ein bisschen unterm Radar sind oder die wir sonst ein bisschen liegen lassen würden. Deshalb dachte ich, heute ist mal ein guter Moment, um so ein paar kleinere Filme ins Rampenlicht zu rücken. Was hast du denn heute uns mitgebracht?
Also ein Film, den ich schon als Screener vorab gucken soll und der bei mir sehr hoch im Kurs steht, ist Black Dog. Der läuft in En Certain Regard und das ist wirklich ein ganz wunderbarer, lakonisch vielsagender, tiefgründiger Film, der für mich ein absolutes Highlight ist und wo ich auch denke, dass er einen Start kriegen soll, aber einfach nicht so diese Wucht hat und wahrscheinlich auch schwer zu vermarkten ist, weil das einfach so eine Underdog-Story im doppelten Underdog. Sinne ist. Genau, auf ganz vielen Ebenen ist das eine wirkliche Story über die Außenseiter, die Randfiguren in der Gesellschaft und Randfiguren, also sowohl Menschen als auch Tiere, der sehr langsam ist, der toll gespielt ist, besetzt mit Eddie Peng, aber ich hoffe, dass das Publikum da reingeht, aber es fällt mir schwer, mir das vorzustellen.
Ich bin ja da besonders gespannt. Ich weiß, wir hatten da einen Screener, aber ich habe es nicht geschafft, da reinzuschauen. Könntest du mir sagen, inwiefern Zsiazhenko da vorkommt, weil er ist ja da auch als Schauspieler gelistet in diesem Film.
Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, spielt er den Vater des Hauptcharakters, der einen Zoo hat. Und zwar spielt diese ganze Geschichte kurz vor den Olympischen Spielen in China und alle Straßenhunde sollen jetzt aus dem öffentlichen Bild beseitigt werden. Beseitigt heißt dann natürlich, wie man sich denken kann, auch nicht, dass die irgendwie auf ein tolles, was weiß ich, eine schöne Hundeinsel kommen oder so, sondern die werden dann eliminiert, eingeschläfert. Der Hauptcharakter kommt gerade aus dem Knast und nimmt diesen Job dann an, diese Hunde zu fangen, einfach nur als Brotjob und hat dann aber doch eine sehr menschliche Beziehung mit einem Hund, auf den ein besonders hohes Preisgeld ausgesetzt ist. Und der Regisseur jetzt von Caught Between the Tides, das auch in einer Szene auf die Olympischen Spiele sich bezieht, ist da als der Vater zu sehen, der mitten im Nirgendwo einen Zoo hat mit ein paar Wildtieren, ein paar einsamen, unglücklichen, in nicht tiergerechten Käfigen.
Ja, klingt für mich ja nach einer richtig spannenden Prämisse. Und du würdest schon sagen, ist ein Unterhaltungsfilm?
Mir hat er definitiv Spaß gemacht. Er hat einen sehr lakonischen, trockenen Humor. Er hat sehr viele wirklich ohne Dialoge funktionierende Szenen, die einfach nur von der Beziehung zwischen Mensch und Hund erzählen. Ich denke, man muss da kein Hundebesitzer sein. Ich jedenfalls habe keinen Hund und auch sonst schon seit Jahrzehnten keine Haustiere mehr, aber konnte mich da sehr gut einfühlen.
Und vielleicht mal so eine kurze Zwischenfrage. Der Jia Zhangke-Film Caught by the Tides ist ja schon, ich glaube, der wird für viele Leute sehr sperrig, so, das ist das Wort. Der wird für viele Leute sehr sperrig sein. Aber ist es ein Film, an dem ihr noch Interesse habt, zu reden hier auf dem Podcast?
Ich gerne, ja.
Okay, gut. Dann halten wir uns das mal im Hinterkopf fest. Und wir gehen mal nahtlos über zu Jakob. Welchen Film hast du uns denn unter anderem mitgebracht heute?
Darf ich ein Double Feature daraus machen?
Na klar.
Also ich habe ein Covid-Docu-Mockumentary-Double Feature ausgepackt. Ein Teil besteht aus dem Film, den ich gerade eben gesehen habe. Das ist Lu Yi's An Unfinished Film. Der ist in dem Special, der ominösen Special Screening, wo man sich auch die Frage stellt, was impliziert diese Kategorie jetzt, zu finden. Und wir sehen am Anfang einen ganz alten Apple-Computer aus dem Jahr 2009, der ausgepackt wird.
Großartig,
und ja. Wo Lu Yi dann erstmal ein Projekt uns präsentiert, was er nie fertiggestellt hat. Und jetzt scheinbar nostalgisch mit seinen Freunden sich das anschaut und dann beschließt, wieso arbeite ich an dem Projekt eigentlich nicht weiter. Dieses Projekt, der Film geht nicht wirklich darauf aus, worum es jetzt in dem Film geht. Wir sehen aber zwei Männer, die sehr, sehr lieb umgarnt zusammen im Bett liegen. Es scheint also sich um eine queere Liebesgeschichte zu handeln. Wir erfahren dann auch später, dieser Film würde es sowieso nicht durch die Zensur schaffen. Die Dreharbeiten beginnen, doch es schleichen sich da so Gerüchte und wenn man auf die Texttafeln, die eingeblendet sind, die erst bei Juli 2019 beginnen und schließlich irgendwann Januar 2020 erreichen, wird man langsam klar werden, dass dieser Dreh unter keinem guten Stern steht. Und dann irgendwann sind wir dann, das wahrscheinlich längste Segment des Films ist in einem Hotelzimmer, in dem Lu Yi zusammen mit seinem Hauptdarsteller schließlich eingesperrt wurde, also unter anderem
in Wuhan, ne?
In Wuhan, ja. Wo man die Panik mitbekommt, es scheinbar wummelt ein Covid-Infizierter darunter und niemand weiß, was genau passiert. Dieser Film sieht aus wie eine Dokumentation, wie ein Home-Video-Film. Und ich habe die Stimmen gehört, dass sich viele Leute von diesem Film so ein bisschen verarscht gefühlt haben, weil er zum Teil, größtenteils tatsächlich gestellt ist. Also zum größten Teil, das ist so ein bisschen vergleichbar mit Werner Herzogs Family Romance LLC, wo er ja auch diese Doku über diese japanische Agentur gemacht hat, wo Leute einander füreinander schauspielern oder einander Rollen im echten Leben spielen und dann aber Werner Herzog quasi
die hat so als Date, ne?
Genau, und Werner Herzog hat dann die Agentur angeheuert, um quasi diesen Film für sie zu spielen. Und so ein bisschen ist das hier jetzt ohne diesen thematischen Unterbau, aber eher handelt es sich hier so um eine Exemplifikation vor ein Beispiel von der baudrillardischen Hyperrealität. Und der baudrillardischen Hyperrealität. Und der Film ist sehr, sehr faszinierend, weil er auf der einen Seite so ein bisschen, wenn man jetzt über die Jahre an ihn zurückblicken wird, vielleicht dieselben Gefühle erweckt wie der Film, den sich Lu Yi mit seinem Team am Anfang anschaut. Nämlich, dass man sich die Frage stellt, wieso wurde das und das nie fertiggestellt? Wo ist der Anknüpfpunkt für das? Und auch halt als Dokument gegenüber Covid, weil es ist ja eine Art Spielfilm über die Pandemie. Ich würde es jetzt eher Spielfilm als Dokumentarfilm nennen. Und ich finde, dass gerade in die Corona-Zeit, in der Zeit, in der wirklich Online-Leben und reales Leben ineinander sich vermischt haben für Otto-Normalverbraucher, finde ich, ist das eine sehr angemessene Filmsprache, die er hier gefunden hat. Ganz kurz zum Regisseur, man kennt Lu Yi größtenteils für seinen Film Suzhou River. Suzhou River, wir haben den zuvor gesehen. Das ist so eine Wong Kar-wai-Hommage, die ist aber ziemlich anders, also schwer zu vergleichen, die beiden.
Ich habe bei dem Film damals mehr an Haus des Jan gedacht, aber weil das ja auch, ja, in welchem Film denke ich da, weiß ich gerade gar nicht, aber mir kam eher Haus des Jan in den Sinn. Aber, also es wundert mich dann schon immer, dass man würde ja denken, bei so einem Festival wie Cannes, da sind schon erfahrene Leute im Publikum und so, die bestimmte Medienkenntnisse haben und verstehen, wie das funktioniert, weil, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist ja klar, dass das eine Fiktion ist. Ne? Also klar, in der Ästhetik, die kann einen so ein bisschen einlullen. Aber wenn man einfach mal darüber nachdenkt, wie die Kamera platziert ist in dem Film und dass es ja immer einen Kameramann oder eine Kameraperson gibt, die beim Protagonist im Hotel dabei ist.
Der und dass auch niemand je sagt, hören Sie auf zu filmen, weil natürlich würden die chinesischen Autoritäten sich genau so nicht filmen lassen. Natürlich, natürlich, aber das ist ja
da denke ich so, was ist denn mit der Medienkompetenz?
Ja, aber das ist halt die Magie des Kinos, verstehst du?
Ja, aber da habe ich, da teile ich absolut Patricks Zweifel und denke mir da auch oft bei der Berlinale, wo mitunter es richtige Blamagen gab, wenn Pseudo-Dokus oder Mockumentaries aufkommen. Ich erinnere mich an eine, das ist schon viele Jahre zurück, etwa 10 oder 15 Jahre, aber Oma Lieder hat es erlebt, wo dann Leute über eine Doku, die teilweise in der DDR spielte, sagten, oh, sie wären ja selbst dabei gewesen und das alles ist halt nie passiert. Also das war dann wirklich schon unterirdisch. Und das waren auch große Magazine. Es sind jetzt nicht, im Gegenteil, eher recherchieren dann kleine Blogger besser als große Autoren.
Aber das an sich wäre schon wieder ein wunderbares Thema für einen Film eigentlich. Das ja, dass sich jemand sowas so konfabuliert, ne? Das ist dieses Wort dafür. Wenn man sich etwas einbildet, was passiert sein soll oder gerade nicht passiert ist, also wenn die Erinnerung deformiert wird. Aber Jakob, du hattest gesagt, ein Double
genau,
Feature.
Genau, ja, jetzt habe ich relativ lange bei denen geredet, deswegen mache ich es kurz. It Doesn't Matter von Josh Mund, der ist genauso gedreht, also genauso in diesem, es sieht aus
ja, wie... Ja, Mond, glaube ich, Josh Mond.
Josh Mond, der hat James White gedreht. Wir haben den in einer Episode bereits erwähnt, wo ich ihn gerade gesehen habe. Das mehr oder weniger so eine Art zusammengeschusterte Collage. Collage ist das Wort des Tages. So habe ich den Jia Zhang in meiner Kritik nämlich auch genannt.
Ich auch tatsächlich, ja.
Und das ist so eine Art Collage, die besteht aus mehreren Freunden, die quasi auch zusammen, das ist jetzt nicht der Hauptfokus des Films, aber die auch den Lockdown zusammen erleben und so durchs Leben treiben, so mal auf eine Berghütte gehen und zusammen Urlaub verbringen. Zukunftsängste haben. Es gibt dann auch so sehr interessante experimentelle Passagen, wo einfach alles animiert ist in so einem Ralph Bakshi, Richard Linklater, Waking Life-esken Stil. Das ist ein sehr, sehr spielerischer Film, der sich gefühlt permanent neu erfindet. Der ist aber auch total unkategorisierbar. Also ich verstehe das total, wenn Leute aus dem rausgehen und sagen, hä, was zur Hölle war das jetzt? Warum habe ich mir das jetzt angesehen? Es gibt keinen wirklichen Grund, warum man ihn sich ansehen sollte, außer dass er halt sehr, sehr viel Spaß macht, weil man das Gefühl hat, man bekommt die Welt durch die Perspektive von jemandem durch so eine digitale Linse zu sehen.
Na, und ich würde auf jeden Fall, weil ich habe den tatsächlich auch heute für die Podcast-Episode auf meine Liste gepackt, was ich ja schon sagen würde, das ist einfach ein Film, der ragt hier heraus, der macht andere Dinge als die meisten Filme hier auf dem Festival.
Ja.
Also das ist wirklich mal ein Film, wo man erstmal nicht genau weiß, was es ist. Ne? Du hast auch gesagt, die Animation, die da benutzt wird, ist wirklich herausragend, finde ich. Sehr, sehr witzig, sehr, sehr ideenhaft einfach und insgeheim ist es aber auch so eine Coming-of-Age-Geschichte, oder?
Ja, es geht um jemanden, der zunehmend lernt, Verantwortung zu übernehmen. Also der Protagonist, mir fällt sein Name gerade nicht ein.
Alvaro.
Alvaro, ja. Der Protagonist Alvaro lernt immer mehr Verantwortung für sein Leben und für seine eigene Perspektive zu übernehmen. Und dadurch ergibt sich auch der Blick des Filmes, der quasi, dadurch bekommt die Perspektive der Kamera so eine Art Rahmung.
Ja, und das ist so eine Geschichte, die geht ja über eine Dekade oder so, also geht relativ lang und wir ziehen durch mehrere Staaten in den USA. Also wir sind in Portland, Oregon, wir sind in New York, wir sind in Colorado, wir sind auf Hawaii und am Ende sind wir sogar, enden wir in Paris in Europa. Oder wir sind da schon sogar am Anfang, zumindest einer der beiden ist schon da. Und der Protagonist Alvaro, der ist eben auch immer an der Grenze zur Obdachlosigkeit eigentlich und schlägt sich irgendwie durch die Welt und sein bester Freund hier gespielt von Christopher Abbott, also und der ist wahrscheinlich auch mit der die ganzen Produzenten oder so an den Start holen konnte für dieses irrwitzige Projekt. Er spielt eben seinen besten Freund und Filmemacher in diesem Film. Ich mochte auch, wie das am Ende so wirklich so einen Bogen geschlagen hat und wie er selbst auch, also übrigens ganz, finde ich, hervorragend gespielt von Jay Will. Das ist ein Debütant, den hat der Regisseur auch einfach über eine Agentin entdeckt in Juilliard, also in dieser renommierten Schauspielschule in New York. Und ja, er lernt mit der Zeit immer mehr, sich eigene Maximen fortzusetzen, an die er sich halten will. Und ich finde, so ein ganz prägendes Bild, das sich bei mir regelrecht eingebrannt hat, ist Fall Forward. Ja, also wenn du schon fällst, fall nach vorne, weil dann siehst du, was dich erwartet und du hast noch so eine gewisse Kontrolle über dein Leben. Hat mich am Ende sogar sehr bewegt, weil ich will das nicht vorwegnehmen, aber es gibt so die allerletzte Szene, die schafft doch eigentlich so einen schönen Bogen, oder? Für die Figur. Und sie entdeckt was über sich selbst, was sie schon total vergessen hatte, was in der Vergangenheit liegt.
Ich denke mal, da steckt auch so ein bisschen so eine Selbstbiografie vom Regisseur hinter, weil es ja so eine Art künstlerischen Anspruch hat.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass dieses Werk so ein bisschen, man merkt so ein bisschen, dass dies ein Film von einem Filmemacher ist, der jetzt lange nichts gemacht hat und der vielleicht nach so einer neuen Stimme für sich selbst sucht.
Wir wissen alle nicht, was mit Josh Mond passiert ist. Der Mann hat damals super viele Preise gewonnen und so weiter und ist dann wirklich abgetaucht. Also auch wenn man sich den Wikipedia-Artikel anschaut, da findet man nicht großartig, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Also ja, hätte ich eigentlich gern interviewt dann doch im Nachhinein.
Ist halt wirklich lustig, dass er jetzt nach so vielen Jahren mit so einem Film dabei ist, wo man das Gefühl hat, das ist so ein Ding, was bei, keine Ahnung, jetzt, boah, lass mich nicht lügen, so bei so einem größeren Regisseur würde der halt so im Making-of auf der DVD auftauchen.
Ja, oder wahrscheinlich,
so.
Ja.
Und deswegen ist das einfach, war auch eine gekonnte Abwechslung. Es war zwei Sachen noch. Es war lustig, halt unter all diesen Newcomern oder halt Amateur-Schauspielern, halt Christopher Abbott zu sehen, den man halt kennt und der in vielen Produktionen mitspielt. Könnte bei vielen vielleicht so die Immersion so ein bisschen killen, aber bei mir war es jetzt nicht so der Fall. Und B, war es halt auch schön, wie du gesagt hast, dass der Film in Europa, weil er wirklich so eine geografische Weltreise ist, dass der Film dann in Europa und halt auch in Paris endet. Wir sind hier jetzt nicht direkt in Paris, aber es hat sich wie so ein geschlossener Bogen angefühlt und auf einmal ist man wieder hier in Frankreich und geht aus dem Kino raus.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Ja, ich will meinen zweiten Film jetzt noch gar nicht erwähnen. Lass uns erstmal zu Lida weitergehen, weil wir müssen noch auf die Zeit schauen, dass wir alles hier unterbringen. Lida, hast du noch einen zweiten Film, den du vorstellen möchtest?
Ja, und zwar lief der im Wettbewerb. Wir haben aber nicht darüber geredet, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, nämlich Wild Diamond oder Diamant Brüt von Agathe Riedinger. Das war auch ein Langfilmdebüt. Sie hatte vorher schon Kurzfilme gemacht, aber das war tatsächlich ihr erster Langfilm, der eine junge Frau, die in einer kleinen französischen Stadt unter ganz prekären Umständen lebt, dabei beobachtet, wie sie versucht, als Influencerin aufzusteigen oder nicht nur aufzusteigen, sondern eigentlich den Ausbruch zu schaffen aus diesem extrem eingeschränkten Milieu, wo man wirklich keine Perspektive hat. Und dieser Film ist auch großteils mit Laien und Newcomern besetzt und hat mich wirklich sehr bewegt und auf vielen Ebenen auch persönlich angesprochen. Das war wirklich schauspielerisch grandios und es ist einer dieser ganz, ganz seltenen Filme, die die Unterschicht so zeigen, wie sie wirklich ist und nicht mit Verachtung oder herablassendem Mitgefühl oder einer Dämonisierung daran gehen, sondern wirklich zeigen, das sind Menschen, die Würde haben und auch Würde und Respekt verdienen, egal wie sie sich stylen, verhalten oder was sie mit ihrem Körper machen. Denn oft ist ja dieser dieser Gedanke von Würde und Menschlichkeit ganz stark gebunden an bestimmte soziale und gesellschaftliche Normen. Also zum Beispiel meinen ganz viele Leute, wenn man Mitglied der Unterschicht ist, dann muss man irgendwie dankbar sein. Und also fuck you, ja, ich bin nicht dankbar und wir müssen auch nicht dankbar sein. Wofür denn bitte? Also wir haben nichts gekriegt von dieser Gesellschaft und dieser Film nimmt halt diese Konzepte, aber dreht sie dann wirklich um und enthüllt sie. Und das macht er wirklich sehr fantastisch.
Ich finde das sehr spannend, also weil ich habe den Film als ganz unangenehm empfunden, weil ich immer das Gefühl hatte, die Kamera schaut so auf sie hinab. Also ich hatte immer das Gefühl, da steckt ganz viel Mitleid drin und dadurch ist der Figur total die Initiative irgendwie verloren gegangen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, sie hängt an dieser einen Hoffnung. Also vielleicht können wir es kurz sagen, die Prämisse ist so ein bisschen, sie möchte an so einer Reality-TV-Show teilnehmen. Ich glaube, irgendein Island. Also irgendwas, wir kennen es ja, es gibt sowas.
Vielleicht sowas wie Love Island oder so.
Ja, sowas wie Love Island, genau. Und das scheint aber auch so die einzige Chance zu sein, um so ihrer Familie zu entkommen, um dem Milieu zu entkommen, um so einen sozialen Aufstieg zu schaffen. Sie hat so eine Fanbase, die sich schon so antrainiert, hat 50.000 Follower auf Instagram. Aber so der Film, wie er sie darstellt, ich habe da immer das Gefühl von oben herab und immer ihr gar nicht so, ihr gar nicht so die Initiative zuzutrauen und sie immer so zu bemitleiden. Das waren ja auch ganz so oft total unvorteilhafte Kamerawinkel und Einstellungen und also das ging dir nicht so, Lida.
Das ist okay, das macht ja diese Diskussion so spannend.
Ja, aber du hast es nicht so empfunden.
Also ich habe das anders gesehen, zum Beispiel diese Kamerawinkel. Ich fand das sehr gut, dass die Kamera sie, obwohl die Figur, die wir sehen, diese junge Frau, sehr sexuell suggestiv gekleidet ist. Sie hatte auch so einen Boobjob, also sie hat sich die Brüste vergrößern lassen. Sie will sich noch Implantate im Hintern einsetzen lassen, obwohl sie schon sehr kurvenreich ist und um noch sexueller zu wirken. Und das ist auch ein bisschen so für sie ein Verkaufsschema. Das ist nicht einfach nur, dass sie vielleicht sagt, das ist mein Schönheitsideal, sondern das ist auch, dass sie sagt, okay, so präsentiere ich mich und kann dann auftreten und Geld damit machen. Und dass der Film eben sie nicht so massiv sexualisiert, sondern mehr von Seitenperspektiven zeigt und auch dieses Klischee von so ist man gekleidet, dann ist man jetzt irgendwie eine Schlampe untergräbt, indem wir sehen, dass sie eigentlich an Sexualität kaum Interesse hat, sondern dass das für sie wirklich ein Marketing-Tool ist.
Ich habe zwei Gedanken zu diesem Film. Ich konnte auch nicht so viel mit ihm anfangen. Aber wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mit dem Arnold vergleiche, also Andrea Arnolds Film, dann, obwohl ich den besser fand, muss ich doch sagen, dass dieser Film zumindest das Szenario oder das Milieu, in dem er spielt, anders als Andrea Arnold nicht, wie sagt man, verklärt. Also in meinen Augen deutlich weniger verklärt als Andrea Arnold. Was ich auch an diesem Film zunächst spannend fand, ist, dass er so eine Beziehung zum Internet, sie ist Influencerin, sie hat irgendwie 10.000 Follower, wo man auch nicht versteht.
Ich glaube 50.000.
50.000 sogar, wo man auch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie die sind jetzt zustande gekommen sind. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil solche Plattformen werden halt in großem, ich sag jetzt mal Boomer-Talk, einfach nur als so ein Ding, mit dem die Kids halt rumspielen, abgetan. Aber für viele Leute in der Unterschicht ist es halt oftmals die einzige Möglichkeit, um irgendwie sozial aufzusteigen. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, der Film ist auf einem guten Pfad, dass er das so ernst nimmt. Das Problem ist aber leider für mich, ich sehe nicht so richtig, wie sie das macht. Also
genau, ja, das Problem hatte ich auch.
Genau das, finde ich, hätte doch der Punkt des Films sein müssen. Wie schafft sie es? Wie schafft sie es als jemand, die aus einem prekären Milieu kommt, trotzdem so eine Verbindung zu Leuten zu haben? Wie genau nimmt sie das wahr? Und ich finde, da hätte der Film genau das noch ernster nehmen sollen.
Ja, ja, also wie ist sie zu diesen 50.000 Followern gekommen? Es gibt so eine Szene, wo sie sich vor dem Spiegel so filmt und dann auch der Kontrast da ist zwischen ihrer eigenen Laune, die gerade am absoluten Tiefpunkt ist, aber für die Kamera kann sie das so umknipsen, ne? Und dann ist sie auf einmal in der besten Laune und präsentiert sich da mit wundervollem Lächeln im Gesicht. Aber ja, diese ganze Arbeit dahinter, weil das muss man ja auch eigentlich ernst nehmen, ne? Diese Arbeit hinter diesen ganzen Followern, die ist in dem Film für mich überhaupt nicht durchgeschienen.
Ja, wie gesagt, also diese 50.000 Follower, das ist etwas, was ist halt einfach nur so ein Detail, so wie gefühlt, als ob der Film sagt, ja, das hat doch jeder irgendwie und so, nee, hat eben nicht jeder und deswegen scheint sie ja ein Talent dafür zu haben und deswegen hätte ich da mir mehr Interesse einfach für die Protagonistin gewünscht.
Noch irgendwas zu defensiven Liedern?
Also zum Beispiel gibt es ja schon ein paar kleine Szenen, die das zeigen. Etwa wenn sie bestimmte Pailletten von Kleidungsstücken im Laden heimlich abkratzt und klaut und sich dann eigene Schuhe designt. Oder wenn wir genau sehen, wie sie professionell Make-up anwenden kann. Also dass sie Make-up-Tutorials macht, dass sie zeigt, wie man Sachen stylen oder aufmotzen kann. Dass sie sich auch selber eben immer wieder als Model präsentiert. Das geht ja auch aus Kommentaren hervor, denn diese Handlung ist immer wieder untersetzt von Gedichten, die in einem klassischen Versbarometer Parameter geschrieben sind, aber modernen Slang einsetzen und auch Kommentare, sowohl Hasskommentare als auch Lobkommentare einsetzen aus dem Instagram-Account, sodass wir schon, oder ich zumindest schon den Eindruck hatte, dass wir hier sehen, in welcher Welt sie sich befindet und auch wie ambivalent diese Welt ist. Also, dass man nicht nur ganz viele Follower hat, die einen lieben, sondern auch dieses, es gibt ja sogar diesen Begriff so Hate-Following, dass du Leuten folgst, aber einfach nur, weil du sie hasst und fertig machen willst und dass sie sich ganz massive Beschimpfungen auch anhören muss.
Ja, es schwankt da auf jeden Fall zwischen Göttin und Schlampe und solchen Sachen, ne? Also zwischen diesen Extremen. Ja, ich muss mal auf die Uhr schauen, Lida. Kannst du mir mal sagen, wie viel Zeit hast du noch?
Ich habe noch etwa eine Viertelstunde,
okay,
und dann
perfekt.
Renne ich.
Dann baue ich doch hier nochmal einen kleinen Film ein, der wahrscheinlich auch nicht mehr groß weiter besprochen wird, weil das eher so eine Randnotiz ist in einem großen Oeuvre, könnte man sagen. Das ist der Leos Carax-Film, C'est pas moi. Also, das bin nicht ich. Ja. Und der lief hier in auch so einer, ich glaube, speziell.
Ja, auch Special
Screen. Special, ja, genau. Also komische Kategorie. Naja, aber was hat es damit auf sich? Leos Carax wurde irgendwann mal vom Centre Pompidou, das ist ja so eins der wichtigsten Museen der Welt und auf jeden Fall in Frankreich, in Paris, wurde eben mit der Frage angesprochen, an welchem Punkt befinden Sie sich gerade? Also in Ihrem Leben, in Ihrer Karriere, wie auch immer. Und wie hat er das eben interpretiert? Er hat jetzt diesen gut 40-minütigen Essay-Film gemacht. Lida, du hast ihn ja auch gesehen, oder?
Das war dieser Kurzfilm, der nur so etwa, nee, den habe ich nicht gesehen. Das war der etwa so 40 Minuten war, aber da habe ich Pause gemacht und geschrieben.
Okay. Ich glaube, wir sind nur zusammen zur Schlange gelaufen, aber dann bist du nach Hause gegangen, genau. Glaube ich, ja. Okay, gut, dann bleibt es nur an mir. Ich will hier nur auch ganz kurz nur darauf zu sprechen kommen. Es ist ein sehr interessanter Film. Also ich finde, der ist visuell durchaus beeindruckend. Es gibt manchmal solche Verpixelungen und das ist was ich noch nie gesehen habe. Die Verpixelung bekommt hier so eine malerische Qualität und auf einmal sind diese Bilder wirklich unfassbar schön und sehen fast aus wie Gemälde. Und er geht eigentlich durch seine ganze Filmografie durch, macht sich teilweise über die lustig, macht aus Mauvais Sang, also schlechtes Blut, macht er Mauvais Père, also schlechte Väter. Und er ist auch total eklektisch da unterwegs, ist teilweise politisch, geht in die Historie. Dann reiht er sich in so eine Gruppe ganz übler Männer des 20. Jahrhunderts ein. Also unter anderem sind da dann Bilder zu sehen von Adolf Hitler oder Roman Polanski, die ja alle auf die eine oder andere gebührende Art eben verurteilt. Und er sagt dann aber auch, ich bin auch ein Mann dieses 20. Jahrhunderts. Und ist ein sehr spannender Film. Ich glaube, da kommt auch was bei rum, wenn man den tatsächlich nochmal sieht. Also da sind auch ganz viele Details, die man beim ersten Mal, besonders wenn man so durch ist, wie wir aktuell, gar nicht mitnehmen könnte. Und ja, der endet auch ganz schön. Also er redet dann davon, dass wir als Menschen, wir blinzeln durchschnittlich 15 bis 20 Mal pro Minute und die modernen Filme, sagt er so, die wollen uns alle so an die Leinwände bennen, dass wir aufhören zu blinzeln und dann vertrocknen unsere Augen und dann sehen wir gar nichts mehr. Und
da muss ich kurz, also der erinnert mich gerade total an dieses berühmte Zitat von John Huston, der ja gesagt hat, Leben ist ja wie Film, weil wenn du auf die eine Seite der Wand schaust und dann wieder zurückschaust, ist es so eine Art Panning. Und wenn du das nochmal machst, dann überspringt deine Wahrnehmung quasi das, weil du dann blinzelst, weil deine Wahrnehmung nimmt es nicht für etwas Essentielles wahr. Das heißt, dein Gehirn schneidet quasi für dich.
Ja, das ist spannend. Ja, also mehr kann ich dazu auch oder will ich gerade in diesem Moment gar nicht zu sagen, aber den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das war auch einer, der einfach formal hier herausgeragt ist. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber wenn du noch einen ganz kurzen Tipp hast, Jakob, dann kannst du noch was sagen. Wenn du keinen hast, ist auch okay. Dann können wir auch übergehen zu Spekulieren. Oder hast du noch einen kleinen Tipp, Lida?
Nö, das werde ich dann am Abschluss. Also ich habe noch was im Kopf, aber das würde ich dann zum Abschluss sagen. Da war noch ein schöner Animationsfilm, aber den packe ich dann in ein Bündel mit anderen Animationsfilmen, die ich noch gucke.
Okay, super. Dann möchte ich nur noch damit enden, dass wir... Ich habe zwei Fragen an euch. Erstmal von den Filmen, die wir bisher gesehen haben, Wettbewerb. Kann sich da jemand Hoffnung machen auf die Goldene Palme?
Meine Favoriten, von denen ich auf jeden Fall glaube, dass sie gute Chancen haben, sind einmal Caught by the Tides. Der hat mich auch persönlich beeindruckt. Ich fand den sehr gut. Und dann...
Das ist ja mal super, ne? Wir fanden den alle sehr gut.
Ja, kann man, aber da kann man echt nicht meckern. Das ist echt ein meisterlicher Film. Aber wie du schon gesagt hast, extrem sperrig. Und dann der mein Favorit für den Preis ist, obwohl ich den Caught by the Tides besser fand, wäre aber Kinds of Kindness der, von dem ich denke, dass er den Hauptpreis bekommt, die Goldene Palme.
Boah, ich weiß gar nicht. Hat es mal gegeben, dass ein Regisseur erst in Venedig und dann in...
Ich denke, er wird der große Abräumer dieses Jahr. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das in gewisser Weise ganz gut irgendwie passt, dass er ein Jahr voll abräumt.
Oha, okay. Also... Lida sagt, wir haben den Goldenen Palmengewinner vielleicht schon gesehen.
Ja, und Regiepreis an Mohammed Rasoulov, der Gerüchten zufolge hier ist, auf jeden Fall nicht im Iran. Herzlichen Glückwunsch dafür, da freuen wir uns sicher alle. Der kriegt auf jeden Fall die Regiepalme, da bin ich auch sicher.
Das ist alles gesagt, ohne dass wir die Filme gesehen haben, aber so laufen ja die Festivals auch oft, dass es viele politische Entscheidungen hier gibt. Jakob, haben wir den Goldenen Palmengewinner schon gesehen oder kommt er erst noch?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also ich glaube, dass es gibt einen Film, wo ich glaube, wir wissen nicht, wie er ist. Kann auch sein, dass er furchtbar ist und gar nichts gewinnt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der was gewinnen wird. Aber über den rede ich jetzt nicht. Darüber reden wir vielleicht erst später.
Oh, aber das ist doch viel spannender, wenn du uns schon sagst, damit es auch eine Fallhöhe gibt.
Ich schiel irgendwie so ein bisschen auf den Payal Kapadia-Film.
Ich denke an den auch. Ich glaube, der wird gute Chancen haben.
Aber ich weiß nicht genau, warum.
Ich habe auch nur dieses Bauchgefühl. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Aber wird sich zeigen. Also Rasoulov wird irgendwas gewinnen. Da bin ich mir auch sicher. Aber genug zu Filmen, die wir noch nicht gesehen haben. Ganz viele fordern hier so eine Palme für Emilia Perez. Ich hoffe persönlich nicht.
Nee, das hoffe ich auch nicht. Da ist meine Bewunderung doch sehr abgefallen, umso länger der sacken konnte.
Ja, okay, weil...
Vielleicht können wir zu dem an anderer Stelle noch zu sprechen kommen. Nee,
also ich hoffe, dass Caught by the Tides, ich glaube nicht, dass er die Palme gewinnt, aber ich hoffe, dass er irgendwas gewinnt.
Das ist so ein guter Kandidat für großer Jurypreis oder so normalerweise. Ja. Okay, gut. Ja, dann sind wir hier bei guten 40 Minuten und machen hier Schluss. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und beim nächsten Mal sprechen wir wahrscheinlich dann über den Jia Zhangke, würde ich sagen.
Mhm. Auf jeden.
Und ja, vielleicht habe ich bis dahin noch den Emilia Perez gesehen. Aber ehrlich gesagt, nach allem, was ich höre, überlege ich da schon, den auch einfach sein zu lassen. Und ja.
Mut zur Lücke.
Mut zur Lücke, genau. Gut, dann ja, danke euch nochmal und bis zur nächsten Episode.
Bis zum nächsten Mal. Macht's
gut. Ciao.
Ciao.